Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tornetz, eurem zweiten Fußball-Bundesliga-Podcast. Mittlerweile ja auch mit dem Fokus auf andere Ligen. Und Schalke 04 kurz vorm Aufstieg. Preußen-Münster dagegen fast vor dem Abstieg in Liga Nummer 3. Erzgebirge Aue erstmals in die Viertklassigkeit abgestürzt. Und der deutsche Meister, der FC Bayern München, dreht ein 3:0 Pausenrückstand in Mainz zu einem 4:3 Sieg. Also ihr merkt schon wieder eine pickepacke volle Folge. Deswegen lasst uns nicht lange schnacken und ich sag nur Musik ab bitte.
Tornetz, der zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Rösing.
So, damit sind wir also jetzt mittendrin in dieser Tornetz zweite Fußball-Bundesliga-Folge und fangen aber erst einmal an mit Liga Nummer 3 und verabschieden uns von einem Verein aus dem deutschen Profifußball. Ich weiß, es sind noch 3 Spieltage zu gehen, aber Erzgebirge Aue steht jetzt auch rechnerisch als Absteiger aus Liga Nummer 3 fest. Also die Veilchen von Liga Nummer 2 bis in Liga Nummer 4 innerhalb der letzten Jahre abgestürzt. Und es tut natürlich auch weh. Es tut weh. Ich habe die Aue einmal im Stadion live gesehen. Damals, 2020 war das, meine ich. Zweitligapartie Schalke gegen Aue, da durften dann erstmals wieder nach Corona ein paar Fans ins Stadion. Und die Auer Fans haben gut Stimmung gemacht. Aue war für mich auch lange Zeit so ein richtiger, ja, etablierter Zweitligist, der ja zwar immer im Abstiegskampf befunden hat. Natürlich gab es auch mal die anderen Saison, wo es ein bisschen höher ging, unter anderem ja auch unter Domenico Tedesco. Aber so richtig erfolgreich in Liga 2 waren sie nicht. Trotzdem haben sie immer eine gute Rolle gespielt. Klar, ab und zu sind sie dann auch mal in Liga 3 abgestiegen, aber meistens dann spätestens nach 2-3 Jahren auch wieder hochgekommen. Jetzt allerdings heißt es ja erstmal einen Abschied nehmen und die Regionalliga Nordost, wo sie jetzt hin absteigen werden, auch ein schwieriges Ding mit Halle, Zwickau, Jena, Chemnitz, Lok Leipzig, aber auch Chemie Leipzig. Da sind auch einige traditionsreiche Vereine drin, die auch den Anspruch haben, perspektivisch wieder in Liga Nummer 3 aufzusteigen. Also es wird nicht leicht. Und sich dann auch erstmal als professioneller Verein wieder so aufzustellen, dass man jetzt im Amateurfußball gelandet ist. Die TV-Einnahmen werden natürlich deutlich sich senken. Sponsoreneinnahmen und da jetzt natürlich auch einen Kader aufzubauen, der auch das Zeug hat, jetzt wieder möglichst schnell in die dritte Liga aufzusteigen, damit Aue nicht wirklich, wie es ja schon viele andere Vereine getroffen hat, dann ja wirklich auch in den Niederungen des Amateurfußballs verschwinden. Und ich habe mir mal so ein bisschen angeguckt, Aue, was sind so die Top-Abgänge oder welche Spieler haben da gespielt? Unter anderem Pascal Köpke, der Sohn von ehemaligen DFB-Torwarttrainer und natürlich Europameister 1996, Andi Köpke, hat dort gespielt, ist dann ja zu Hertha BSC Berlin für 2 Millionen gewechselt. Dann hatten sie damals einen Florian Krüger, der mittlerweile beim MSV Duisburg in Liga 3 spielt, auch eine geile Saison damals gespielt im Doppelsturm mit Pascal Testroth. Sie hatten damals Jan Hochscheid, Martin Mennel, der wird wahrscheinlich auch bleiben, ist ja immer noch da. Steve Baldkreuz, Pascal Testroth habe ich vorhin bereits erwähnt, Tobi Kempe. Also das sind so für die Jungs und Mädels von euch, die ja auch in den 2000er Jahren viel Zweitliga-Fußball geschaut haben, natürlich sehr bekannte Namen. Und es war immer cool zuzuschauen und jetzt zu sehen, es ist in Liga Nummer 4, geht bitter. Aber natürlich auch ein Beweis dafür, dass es super schnell geht, wenn Fehlentscheidungen getroffen werden von den Verantwortlichen, dass der Weg dann runter in die Viertklassigkeit noch ein relativ kurzer ist. Aber der Weg nach oben kann auch kurz sein, nämlich für den VfL Osnabrück und Energie Cottbus, die beide am Wochenende erfolgreich gespielt haben. Osnabrück, die sind sowieso fast schon durch, haben mit 2-1 gegen Fair gewonnen. Cottbus am gestrigen Sonntag hier in Köln bei der Viktoria 2-0 Auswärtssieg eingefahren. Und für die sieht es jetzt auch gut aus. Damit kehren natürlich auch zwei Traditionsvereine in die zweite Liga zurück. Also die dritte Liga hat dann schon einen großen Aderlass an geilen Verein. Aber wir als Zweitliga-Podcaster freuen uns natürlich jetzt vor allem, dass Osnabrück und Cottbus wieder da sind, die natürlich auch immer viel Stimmung mitbringen und viele Geschichten auch rund um den Fußball bieten. Wird spannend zu beobachten sein. Und bevor wir dann gleich zur zweiten Liga kommen, noch einmal Bundesliga. Ich habe es bereits im Intro kurz erwähnt. Bayern, kann man ganz schnell machen, gewinnt 4-3 bei Mainz, nachdem sie ja zur Pause 3-0 zurückgelegen haben mit einer B11, fast komplett rotiert. Dann kommen halt Musiala, Ulis und Kane rein. Und patsch, patsch, machen sie dann schnell aus dem 0-3 ein 4-3 für sich. Zeigt für mich aber auch nochmal die ganze Qualität, die die Bayern diese Saison haben. Diese unglaubliche Resilienz. Und abgesehen von ihren großen Festgeldkonto, was sie ja besitzen, haben wir trotzdem das größte Transferbudget gehabt. Trotzdem auch solche Spieler zu verpflichten, die mental dann auch so stark sind, auch in mal in kribbeligeren Situationen, das Momentum auf die Seite zu ziehen und mit aller Macht dann trotzdem auch immer an den Sieg zu glauben und den Sieg dann auch einzufahren. Aber wir wollen uns eher mit zwei anderen Partien beschäftigen. Zum einen den VfL Wolfsburg gegen Borussia Mönchengladbach und dann noch die Partie Heidenheim gegen den FC St. Pauli. Bei der Partie Wolfsburg gegen Gladbach, da war eigentlich klar, ja, Wolfsburg hat in der Vorwoche bei Union Berlin gewonnen mit 2-0, war aber kein guter Auftritt, haben noch ordentlich Glück gehabt, dass ja, Union Berlin einfach es nicht geschafft hat, den Ball ins Tor reinzubekommen. Und dann hat Wolfsburg es auch clever gemacht, zwei der wenigen Möglichkeiten dann auch eiskalt ausgenutzt. Und wo es ja mit dem Gladbach sahen lange wie der Sieger aus gegen Mainz, dann der unnötige Foul-Elfmeter. Und den Mainz dann in der Nachspielzeit reingemacht hat zum 1-1. Aber Gladbach war trotzdem Favorit in dieser Partie und haben es gar nicht hinbekommen. Also Wolfsburg war die bessere Mannschaft. Eine tote Wolfsburger Mannschaft hat gegen sehr passive Gladbacher, die kaum strukturiert den Ball nach vorne tragen konnten, es gut gemacht, waren die bessere Mannschaft. Und das Glück, was Wolfsburg letzte Woche hatte, hatten sie diesmal halt nicht im Abschluss. Hatten einige gute Gelegenheiten und hätten sich den Sieg mehr als verdient gehabt. Und das zeigt schon, boah, Gladbach, für die wird es auch nochmal richtig eng, richtig kribbelig im Saisonendspurt. Ich bin ja immer noch kein großer Fan von Eugen Polanski als Trainer. Klar, Gladbacher Jung, Rohdiamant auf der Trainerbank, lange darauf vorbereitet. Der U23 dafür, dass er als Profitrainer bei den Gladbacher werden kann. Aber da kommt für mich spielerisch, also ich sehe da kommt gar keine Entwicklung. Punktetechnisch sieht es halt auch nicht so gut aus. Haben halt Glück, dass im Abstiegskampf die Mannschaften oder alle Mannschaften es nicht richtig schaffen, sich abzusetzen, die Punkte regelmäßig einzufahren, weshalb sie noch ja, einigermaßen komfortabel über dem Strich stehen. Aber für mich persönlich müssen sie jetzt noch deutlich aufpassen in den nächsten drei Spielen. Fokussiert sein, trotz ihrer 32 Punkte, also 6 Punkte vom Relegationsplatz, bei noch 9 zu spielen, auszuspielenden Punkten natürlich mehr als komfortabel auf dem Papier. Aber, und jetzt kommt nochmal das große Aber, jetzt spielen sie zu Hause gegen Borussia Dortmund, das wird auch nicht leicht, dann beim FC Augsburg, die in den letzten Wochen ja auch nochmal wieder richtig aufmüpfig agieren. Und am letzten Spieltag dann zu Hause gegen Hoffenheim, für die es dann vielleicht auch noch um die Champions-League-Qualifikation geht. Aber auf jeden Fall um die Qualifikation für die Europa League. Also die werden auch nicht abschenken. Also da kann es auch mal schnell passieren, dass sie da mit 0 Punkten rausgehen. Und wenn dann beispielsweise St. Pauli nochmal eine zweite Luft bekommt, Wolfsburg eine zweite Luft bekommt, Union Berlin weiterhin stabil punktet, die Kölner natürlich, und da ist auch irgendwo auch nochmal Punkte holt. Also es fühlt sich komfortabel an, ist es aber nicht. Und selbst wenn der Klassenerhalt geschafft wird, muss bei Borussia Mönchengladbach trotzdem noch einiges am Kader verändert werden, gerade im Bereich Kreativität, im Spiel nach vorne. Gefällt mir das gar nicht. Wenig Tiefgang, finde ich persönlich. Und da muss jetzt auf jeden Fall eine Lösung gefunden worden von Ruven Schröder. Da bin ich mal gespannt. Und beim VfL Wolfsburg, die haben jetzt noch Spiele bei Eintracht Frankfurt. Klar, die sind jetzt auch nicht in Top vor. Beim SC Freiburg. Pardon, sogar SC Freiburg. Die stehen nicht umsonst im Europa League Halbfinale. Zu Hause bockstark. Dann Wolfsburg zu Hause gegen die Bayern. Da wird wahrscheinlich nichts zu holen sein. Und am letzten Spieltag dann das Endspiel auf St. Pauli. Natürlich auch nochmal nervlich. Es wird die Nerven auf jeden Fall nochmal ordentlich strapazieren. So. Das sind schwierige Aufgaben für die Wölfe und da wäre so ein Sieg gegen direkten Konkurrenten, jetzt Gladbach, enorm wichtig und auch verdient gewesen. So fahren sie weiter auf dem vorletzten Platz und haben halt Glück, dass, und da kommen wir jetzt zur zweiten Partie, die ich heute mit euch besprechen möchte, St. Pauli hat es halt auch nicht geschafft zu gewinnen im direkten Duell gegen den Abstiegskonkurrenten, nämlich sie verlieren beim 1. FC Heidenheim auswärts mit 2:0 und haben einen sehr blutleeren Auftritt hingelegt. Heidenheim, die haben nochmal richtig die zweite Luft. Vorne mit Dingchi, Pielinger, Zivzivadze, immer wieder für Trouble in der Paulianer Defensive gesorgt. Und da sieht man auch einfach, was so ja, der Kopf im Abstiegskampf ausmacht. Pauli, die hatten den großen Druck, Heidenheim für alle schon fast abgeschrieben. Die konnten befreit aufspielen, die konnten ja auch einfach Spaß haben und du hast den Spaß auch gesehen und waren von Anfang an heiß drauf, St. Pauli das Leben so schwer wie möglich zu machen, die nochmal richtig tief mit reinzuziehen, haben es geschafft, weil sie mit Zivzivadze eigentlich einen Stürmer haben, der auch regelmäßiger trifft, hat ja ungefähr ein Jahr Ladehemmung gehabt. Seit der Winterpause ist es ein bisschen besser geworden. Und Erin Dingchi, natürlich ganz emotionale Geschichte. Vor dem Spiel gab es ja noch eine DKMS-Spendenaktion, weil seine Freundin ja an Blutkrebs erkrankt ist. Ausgerechnet der erzielt dann auch noch sehenswert mit einem schönen Schlenzer ins lange Eck das 2:0. Also es war für Heidenheim ein perfekter Tag. Und der FCH erlebt auf jeden Fall, macht sogar Druck auf den VfL Wolfsburg. Also die werden auf jeden Fall alles geben, zumindest nicht als Tabellenletzter abzusteigen. Aber spüren auch, okay, wir leben, wir haben Bock, auch wenn es jetzt zum FC Bayern München geht, das wird schwierig. Aber dann haben wir noch zwei Spiele, die wir dann hoffentlich möglichst erfolgreich bestreiten wollen und können. Und ich traue ihnen noch einiges zu jetzt in diesem Abstiegskampf. Design, dein Verein, eure Plattform. Wenn ihr euren Verein aber mal auf das nächste Level heben wollt, ihr wollt eure Social-Media-Präsenz eures Vereins verbessern oder habt vielleicht sogar einen Podcast, so wie ich hier mit Tornet und braucht coole Grafiken für euren Social-Media-Account, dann ist das die richtige Plattform. Hier bekommt ihr maßgeschneiderte Designs, könnt euer Logo sogar hochladen und der Support ist einfach unglaublich, bedeutet kurze Wege. Es ist ein sehr kleines Unternehmen. Bedeutet natürlich, eure Anliegen werden sehr schnell behandelt. Also Design dein Verein, eure Plattform für den nächsten Schritt eures Fußballclubs. So, jetzt sind wir endlich in Liga Nummer 2 angekommen. Und da wird oder spitzt es sich so langsam zu. Im Abstiegskampf jede Woche eine neue Konstellation, auch oben, außer der FC Schalke 04, aber immer wieder Bewegungen. Und ich würde sagen, Wir starten im Abstiegskampf und bei dem Team, was sich jetzt sehr wahrscheinlich so gut wie gerettet hat, nämlich Holstein Kiel. Die gewinnen bei Hertha BSC Berlin am Ende mit 1:0. Sehr glücklich, Terkelsen macht in Minute Nummer 63 mit einem Aufsetzer das 1:0. Das war aber auch das Beste an dem Kieler Spiel, denn Hertha BSC Berlin von Anfang an die bessere Mannschaft gewesen, mit viel Wut im Bauch. Da hat man gemerkt, okay, die wollen es jetzt nochmal allen zeigen, sich zumindest vernünftig aus der Saison verabschieden, wenn es schon mit dem Aufstiegs nichts wird. Haben ja bereits in der ersten Minute durch Brekalo das vermeintliche 1:0 gemacht. Da war Schuler aber bei der Vorlage vorher im Abseits. Dann gab es in Minute 30 einen Elfmeter nach dem Vorspiel an Fabi Reese, aber kurz vorher Abseitssituation. Da hat sich Reese auch nochmal tierisch drüber aufgeregt. Und in Hälfte 2 wurde es ein bisschen ruhiger. Kiel hat die Räume dann auch enger gemacht und Hertha hat dann auch so ein bisschen die Lust verloren. Sind immer wieder gegen Widerstände angerannt. Haben es dann leider nicht mehr geschafft, im letzten Drittel so zielstrebig zu sein, wie sie es noch in Hälfte Nummer 1 getan haben oder waren. Ja, und Kiel, die mit der norddeutschen Ruhe haben halt abgewartet auf ihre eine Möglichkeit, die sie dann auch eiskalt ausgenutzt haben. Für Tim Walter natürlich jetzt eine richtig geile Situation. Er hat Kiel wieder wach geküsst. Auch wenn es jetzt mit eines der schlechtesten Spiele unter Walter war, aber diesmal haben sie es halt clever gemacht. Nicht mit so viel Wucht nach vorne, nicht mit diesem ganz aggressiven frühen Pressing, sondern sich eher zurückgezogen, härter machen lassen. Und dann halt per Konter versucht, Nadelstiche zu setzen. Natürlich auch in dem Wissen, mit dem Selbstbewusstsein, dass die mit Turumcuk, Kapralik zwei Jungs haben, die in guter Form sind, die offensiv denken, die vor allen Dingen auch eine gewisse Dynamik im Spiel nach vorne mitbringen. Und auf der Bank dann halt im Terkelsen, der diesmal dann der Matchwinner war. Für mich, für beide nochmal der letzte Akt, der letzte Sargnagel. Hertha wird nicht aufsteigen. Kiel wird zu 99% nicht absteigen. Aber dann schaut man sich natürlich auch den Herthaner Kader an. Da wird sich einiges tun. Hat der Präsident ja auch schon gesagt, dass jetzt durch den erneut verpassten Aufstieg die Kaderkosten deutlich gesenkt werden müssen. Einige Jungs gehen werden. Wird ja immer wieder spekuliert. Kapitän Fabian Riese geht er nicht, fühlt sich ja sehr wohl in Berlin und auch bei der Hertha. Aber mit 28 Jahren möchte er sich natürlich auch nochmal den Traum von der Fußball-Bundesliga erfüllen, was ja auch vollkommen verständlich ist. Hat zum wiederholten Male eine gute Saison bisher gespielt, gute Leistungen gezeigt. Und der wird wahrscheinlich auch gehen. Auch ein Brekalo wird sehr teuer sein, schwierig zu halten. Küssongs wird wahrscheinlich gehen wollen, der jetzt in der Endphase-Saison auch wieder ein bisschen abgetaucht ist, aber der immer noch enormes Potenzial besitzt. Tjaak Ernst als Keeper wird ja unter anderem mit Bundesliga oder fast Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht als Keeper. Der sieht sich wahrscheinlich in der Bundesliga einer der jüngsten oder der talentiertesten jungen Keeper in der zweiten Liga. Linus Gechter, Berliner Junge, auch der Jahr für Jahr mit guten bis sehr guten Leistungen. Das sind alles Jungs, die gehen könnten. Und für Hertha wird es natürlich von Jahr zu Jahr nicht leichter aufzusteigen. Die Einnahmen sinken, die TV-Gelder sinken. Bin ich gespannt, was das in Zukunft noch gibt. Es gibt ja Spekulationen, dass Maurice Krattenbacher, Zehner momentan ausgeliehen von Bayern München, nochmal ein Jahr ausgeliehen wird. Der natürlich auch eher als Ersatzspieler bisher agiert, hat trotzdem immer wieder auch ordentliche Ansätze gezeigt hat, ist ja auch so einer ähnlich wie Michael Cousins, leichtfüßig, mit einer gewissen Dynamik im Spiel und auch einem eiskalten Abschluss. Also ich finde, wenn der abzieht, da herrscht immer Gefahr und das ist für mich auch einer, den ich langfristig in der Bundesliga dann sehe. Für Bayern reicht es noch nicht. Hertha BSC Berlin gesagt, nachdem er jetzt ein Jahr Eingewöhnungszeit hat, könnte es dann doch gut funktionieren. Er könnte der neue Kreativspieler sein, der neue Ankerspieler auf dem Weg nach vorne bei Hertha BSC Berlin. Bei einem erneuten Angriff Richtung Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga. Dann gehen wir am besten in den Tabellenkeller und bei der Partie Fortuna Düsseldorf gegen Dynamo Dresden zwei Teams, deren Gemütslager nicht unterschiedlicher sein könnte, trotz beide immer noch prekärer Situation. Düsseldorf auch nach dem Trainerwechsel von Anfang zu Ende direkt verloren. Dynamo Dresden auf der anderen Seite seit der Winterpause mit der Verpflichtung des neuen sportlichen Verantwortlichen Sören Gonter, der mit klugen Transfers, unter anderem ja Chika Bobzen für die Außen, nochmal ordentlich Impulse gesetzt hat. Und Thomas Stamm endlich sein System, sein spielerisch anspruchsvolles System spielen kann, funktioniert es. Aber an diesem Abend in Düsseldorf war irgendwie verkehrte Welt, weil Dresden sehr viele leichte Fehler, Düsseldorf, die immer wieder früh angelaufen sind, früh gepresst haben und den Weg nach vorne gesucht und auch oft gefunden haben. Und das ist für mich auch mit ein großer Verdienst vom Trainer Alexander Ende, damals ja nach der deftigen Niederlage mit Preußen Münster bei Dynamo Dresden entlassen, jetzt so eine kleine persönliche Revanche gehabt, hat ja umgestellt von Dreierkette wirklich auf Viererkette im 4-4-2-System, vorne mit Ljubicic, Itten, zwei Stürmer, Itten eher der großgewachsene Ballverteiler, Ljubicic, einer, der auch gerne aus der Tiefe kommt. Und ja, Düsseldorf, da hat man gespürt, da ist jetzt wieder so ein neuer Geist, auch so ein neuer Glaube dran. Spielen wieder deutlich dominanter, mehr Ballbesitz, Ballstaffetten, auch mutiger auf dem Weg wieder nach vorne, strukturierter. Es gibt klare, aber es gab viele Passstaffetten da, auch federführend für mich. Mit Alexandroupoulos und Appelkamp, zwei Jungs dabei gewesen, die in der Zentrale agiert haben, die ja sehr ballsicher sind, ballstark sind, auch gut im Dribbling sind, also sind auch öfter mal in den Druck der Dresdner reingegangen übers Zentrum, haben dort reingedribbelt und sich dann auch das eine oder andere Mal an Amoako und Robert Wagner vorbei stibitzen können in die gefährlichen Räume. Vor dem 16er, da war auch mal ein bisschen Platz. Dann haben sie auch mal aus Reihe 2 abgezogen. Für mich war es einfach eine super Partie. Und aber es gehört natürlich auch ein bisschen Glück dazu. Glück beim 1-0, dass der Ball von Carsten Meyer so reibungslos durchgeht auf Cedric Itten, der dann ja Tim Schreiber im Dresdner Kasten überlupfen kann. Trotzdem, Düsseldorf für mich deutlich Form verbessert und es hat super viel Spaß gemacht, ihnen dabei zuzuschauen. Dresden diesmal enttäuschend für mich so das erste Mal, dass sie so richtig schwach agiert haben und da bin ich natürlich auch mal gespannt, ob sie das jetzt möglichst schnell aus den Kleidern schütteln können. An sich ist es ja so, dass sie sich ja schon solide präsentiert haben jetzt in dieser Rückrunde und eigentlich dürfte es ja dann auch nicht so sein, dass sie dann nochmal ganz unten reinrutschen werden. Gehen wir dann mal weiter an den Lauterer Betzenberg. Die Lauterer haben Eintracht Braunschweig empfangen. Für Lautern geht es ja um nichts mehr, für Braunschweig um den Klassenerhalt. Und dann schaue ich mir den Spielberichtsbogen an und sehe, bei Lautern spielt plötzlich einfach ein Kanga im Tor. Sonst Keeper der zweiten Mannschaft, Kral auf der Bank. Aber nicht, weil er verletzt war, sondern einfach, weil Lieberknecht anscheinend denkt, dass Kral Lautern verlassen könnte. Und Kanga die neue Nummer 1 wird, der 18-jährige Deutsch-Kameruner. Auch eine wilde Entscheidung, finde ich. Auch so ein bisschen ein Verzweiflungsakt gewesen, meiner Meinung nach. Ja, und was soll ich sagen, Kanga am Anfang noch gut gehalten, aber dann bei den beiden Gegentoren, zum einen natürlich ausgerechnet Farideh Alidu, die Leihgabe von Lautern an Braunschweig macht die Minute 14 das 1:0. Später macht dann ja Dimchi noch das 2:0. Lautern in den letzten Wochen schon, ja, nachdem sie gemerkt haben, mit dem Aufstieg wird es nichts mehr, ist der, ja, die komplette Spannung innerhalb der Mannschaft abgefallen. Es läuft gar nicht mehr. Diese Spielfreude, die sie zwischenzeitlich in der Hinrunde, Anfang der Rückrunde hatten, komplett weg. Und es wirkt einfach für mich nur noch so, als wenn sie irgendwie sich über die Ziellinie schleppen wollen. Ähnlich ja wie der 1. FC Augsburg in der Bundesliga in den vergangenen Jahren. Und da darf die Frage natürlich auch erlaubt sein, hey, machen wir mit Thorsten Lieberknecht weiter, weil weiterentwickelt hat er unsere Mannschaft nicht, ganz im Gegenteil. Es ist tendenziell sogar eher ein Rückschritt zu sehen. Wird Thomas Heng dann im Sommer einen neuen Trainer verpflichten, der dann auch wieder attraktiven Offensivfußball spielen lässt, Favoritenfußball, weil Lautern möchte natürlich auch perspektivisch wieder in die erste Fußball-Bundesliga aufsteigen. Und da braucht es auch einen Trainer an der Seitenlinie, der sich zum einen auch den Respekt der Spieler erarbeitet durch ja, Ausstrahlung und auch dadurch, dass das, was er vorschlägt, funktioniert. Weil die Ideen, die Lieberknecht zu haben scheint, entweder werden sie von der Mannschaft einfach ignoriert, nicht umgesetzt, das ist schlecht, oder die Ideen sind so scheiße, dass Kaiserslautern ja diese Art von Fußball spielt. Und da bin ich jetzt natürlich mega gespannt, wie es dort weitergehen wird. Für Braunschweig natürlich ein ganz wichtiger Sieg unter Lars Kornetka. Springen jetzt auf Rang 14 und können ja zumindest für eine Woche mal so ein bisschen durchatmen. Super spannend. Ja, wie Braunschweig einfach auch mit einfachen Mitteln, mit langen Bällen nach vorne, schnell in die Spitze, es geschafft hat, einen vermeintlichen Aufstiegsaspiranten so auseinander zu ziehen. Und Abstiegskampf haben wir auch noch bei Münster gegen Bielefeld. Das ist ja sogar ein kleines Derby gewesen für Münster. Sogar eine der letzten Möglichkeiten, nochmal richtig Druck aufzubauen. Im Abstiegskampf sind die jetzt schon so langsam ein bisschen abgeschlagen. So ein Derby ist aber immer die Gelegenheit, vieles wieder gut zu machen, gerade für die Mentalität, für den Kopf, nochmal einen richtigen Push zu bekommen. Und haben es ja auch ordentlich gemacht, sind ordentlich gestartet in diese Partie, die ja direkt auch mit der ersten Möglichkeit durch Buschama mit 1:0 in Führung gegangen und das Publikum war auch direkt da. Haben es sehr, sehr gut gemacht. Guter Vortrag auch nach vorne. Haben jetzt so ein bisschen defensiver gespielt mit Buschama, Hendricks und Preissinger, eher drei zentrale Mittelfeldspieler mit Marvin Schulz, nur einen offensiveren. Batista Maia, einer meiner Lieblingsspieler, wurde erst die Minute 87 eingewechselt. Ist natürlich auch einer, der mal so einen offensiven Geistesblitz hat. Aber die Devise vom neuen Preußen-Coach Alois Schwarz, erstmal hinten defensiv stabil stehen und dann im Laufe der Partie die offensiven Patronen abfeuern. Hat dann aber nicht ganz so gut funktioniert, weil Bielefeld relativ fix dann auch die Lücken in der Münsteraner Defensive gefunden hat, sie auch mit Tempo ausnutzen konnte. Gerade Momolo Grodowski über die Außen, die mit ordentlich Speed angekommen sind. Momolo ist es ja auch der, der dann in Minute 11 den 1:1 Ausgleichstreffer erzielt. Und da macht Ulrikes auch relativ schnell das 2:1 nach Vorlage von Handwerker. Und vor der Pause macht Mal Korbutz dann ja sogar noch das 3:1 nach Vorlage von Ulrikes für Bielefeld, die einfach abgezockt waren, die sich super in dieses Spiel reingekämpft haben, haben ja auch nicht mit, oder sind auch nicht mit viel Selbstbewusstsein angetreten, aber hinten defensiv gestanden, das Dreier-Mittelfeld mit klaren Rollen, Russo als Holding Six vor der Abwehr, der alles vor der Verteidigung fernhält. Korbus als Box-to-Box-Spieler und Yannick Rochelt als eine Art Zehner, der dann gerade im letzten Drittel die entscheidenden Bälle entweder direkt in die Spitze auf Ulrike spielen soll oder dann Räume für einen Grodowski oder Momolo frei arbeiten soll. Hat super funktioniert. Preußen Münster sind dadurch dann auch nochmal ordentlich in die, ja, unter Druck geraten. Am Ende, klar, kommen sie dann nochmal zum 2:3 durch ein Eigentor von Großer in Minute 88, aber so richtig Druck war dann auch nicht mehr davon in Preußen. Und das wirkt auf mich schon so, als wenn sie geistig zumindest sich schon mal mit dem Thema dritte Liga wieder beschäftigt haben nach 2 Jahren. Natürlich umso bitterer, wenn Osnabrück dann aussteigt, der große Rivale. Nichtsdestotrotz, kämpferisch war es wieder eine ordentliche Leistung. Aber Bielefeld, die haben es clever gemacht, waren eiskalt vom Tor und haben mit einfachem Fußball es auch geschafft, vorne die Bälle reinzumachen. Und dann sind wir schon bei der letzten Partie für diese Woche, die ich besprechen möchte mit euch, nämlich Paderborn gegen Schalke 04, das Spitzenspiel, Zweiter gegen Erster. Beide wussten in den vergangenen Wochen auch zu begeistern, haben sich beide auch so ein bisschen absetzen können. Bei Paderborn natürlich bitter, Raphael Obermeier, der Kapitän auf der linken Schiene, nicht dabei. Dafür ist dann halt Sticker auf seine Position gerückt. Ansonsten eine super eingespielte Mannschaft, gerade auf dem Weg nach vorne mit Bilbia, Marino, Müller. Da hat sich mittlerweile schon ein Offensivtrio gefunden. Bei Schalke, die haben sehr variabel agiert zwischen 3- und 4er-Kette. Timo Becker hat sich immer mal wieder dann ja in die Dreierkette oder ist immer wieder in die Mitte geschoben, sodass dann eine Dreierkette gebildet wurde, gerade im Spielaufbau. Dann sind Ndjai und Ljubicic auf die Schienenposition gegangen, haben sich dort angeboten. Natürlich dann auch variabel immer mal wieder, ob jetzt 2 Paderborn angegriffen haben oder Bibia dann dazugekommen ist und 3 Paderborn nach vorne angelaufen sind. So konnte man dann zumindest des Öfteren nochmal eine Gleichzahl schaffen. Also Muslic auch nicht nur auf ein System festgesetzt. Und Schalke, was sie auch wieder gezeigt haben, das ist so ähnlich wie beim FC Bayern München in der ersten Liga, super resilient. Weil Paderborn haben stark losgelegt. War auch klar, dass Paderborn mehr Ballbesitz haben wird, das Spiel kontrollieren wird mit ihren Passstaffetten und Schalke auf Konter setzt. Das ist ja auch einer ihrer Stärken. Aber natürlich auch Schalke ist zwar ein Top-Team, aber sind halt noch nicht so gefestigt, dass sie halt auch immer mal wieder Konzentrationsfehler drin hatten. So wie dann beim 1:0 durch Lauren Koda. Da kann sich Bauer auf der linken Seite durchsetzen. Ndjai und Kurucay verlieren dann im Rücken so ein bisschen Lauren Koda, den rechten Schienenspieler. Der rückt dann halt durch bis in den 16er und mit einer schönen Direktabnahme ins lange Eck. Keine Chance für Karius aus gut 14, 15 Metern. Erzielt er dann halt das frühe 1:0 für Paderborn. Und hab ich auch gespürt, Publikum ist voll da. Schalke auch erstmal so ein bisschen schockiert gewesen. Dann legt Paderborn ja auch noch nach in Form von Marino, dem Stürmer, den man vom SC Freiburg geholt hat, der nach Vorlage von Bilbia dann früh das 2:0 macht. Und dann ist etwas passiert bei Schalke 04, was schon des Öfteren geschehen ist, sondern dass sie dann sich zusammengerauft haben, miteinander gesprochen haben und dann auch wieder diese Energie, Energie und Synergie auf dem Platz quasi, ja, nochmal so eine Art Reserve in sich gefunden haben. Und vom 5., 6. in den 7., 8. Gang, den es ja eigentlich nicht gibt, hochgeschaltet haben, 110%, 120% gegeben haben, noch bissiger, aggressiver dann wurden, auch immer mehr Ballbesitz für sich auch gefordert haben, die Bälle früh erobert, dann auch gut zirkulieren lassen, Paderborn dann hinten reingedrückt hat, was sie ja gar nicht mögen, und sich dann erst durch Ljubicic und dann durch Auschisch belohnt haben, noch kurz vor der Halbzeit, innerhalb von 5 Minuten aus einem 0-2 ein 2-2 gemacht. Und dann war es in Hälfte 2 ein offenes Spiel. Paderborn, auch durch die Einwechslung von Steffen Tigges, einen Zielspieler gehabt, also auch mal das Pressing von Schalke mit langen Bällen überspielt. Tigges dann einer, der die Bälle dann per Kopf oder mit seinem Körper, mit seinem Bullingkörper ablegen sollte und dann die heranstürmenden, schnellen Spieler wie Bilbia füttern sollte, hat das eine oder andere Mal ganz gut funktioniert. Karius war dann zur Stelle, aber desto länger diese zweite Halbzeit ging, desto besser wurden die Schalker, immer druckvoller gewesen, haben dann später ja auch noch mit Gantenbein, Vitali Becker, zwei Jungs gebracht, die prädestiniert waren für die Schiene. Also dann war es ein permanentes 3-5-2-System mit vielen Flanken, auch gerade von Vitali Becker, der auch einen guten Abschluss hatte. Und am Ende rutscht eine Flanke dann durch zu Dejan Ljubicic in Minute 83, der dann mit etwas Platz den Ball ins lange Eck buxiert zum 3-2-Siegtreffer. Und damit Schalke jetzt mit dem absoluten Matchball gegen Fortuna Düsseldorf in der nächsten Woche zu Hause. Also das kann wieder so eine Party werden wie damals beim Spiel gegen den FC St. Pauli, als man dort auch vor heimischer Kulisse am Samstagabend Flutlicht Felddienstarena aufgestiegen ist. Ich bin gespannt. Ich würde es mir für die Schalker auf jeden Fall wünschen. Sie haben es sich in der Saison bewiesen. Das einzige Team, was, wenn sie mal an der Tabellenspitze waren, sie auch ein paar Spieltage lang verteidigen konnten. Klein Riesings, Großer der Woche. In dieser Woche für mich Brian Lassmel, der Stürmer des FC Schalke 04, stand selbst nicht auf dem Platz, hat aber für die knappen Kids, also die Jungs und Mädels aus dem Jugendclub des FC Schalke 04, also aus dem Jugendmitgliederbereich des FC Schalke 04, Würstchen verteilt auf der Tribüne, hat auch das ein oder andere Foto mit den Fans gemacht. Für mich einfach eine wunderbare Situation. Passt natürlich auch in das aktuelle Stimmungsbild der Schalker, die ja am kommenden Wochenende beim Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf im heimischen Stadion, Heimspiel vor Flutlicht oder unter Flutlicht, den Aufstieg klar machen können. Für mich auch einfach menschlich eine super Aktion vom Franzosen. Hat in der Saison auch auf dem Platz schon gute Leistungen gezeigt. Gibt ja auch Spekulationen, dass er beim Bundesliga-Aufstieg weiterhin im Kader der Schalker sein wird. Also ist anscheinend nicht nur sportlich wichtig, sondern auch fürs Binnen- und Außenklima des FC Schalke 04. Für mich der neue Außenminister Brian Lassmer des FC Schalke 04. Und deshalb für mich auch ganz verdient mein Klein Riesings Großer der Woche, Brian Lassmer, Stürmer des FC Schalke 04.
Da fand ich ihn wirklich saustark. Nach der 8er-10er-Rolle.
Domes Darmstadt-Talk.
Kommen wir nun zum Darmstadt-Talk oder dem Lilien-Talk, wo ich über meinen Herzensverein, den SV Darmstadt 98, spreche. Ja, und an diesem Spieltag gab es das nächste Spitzenspiel zu Hause Samstagabend gegen die SV Elversberg. Das letzte Heimspiel war ja auch schon Samstagabend gegen Hannover, was nicht so gut ausfiel für die Lilien. Da hatte man ja noch mit 2-0 verloren. Und dieses Mal gegen die SV Elversberg gab es ein spannendes und spektakuläres 3-3. Und in dieser Partie hat man wirklich alles dabei. Von vielen Toren, seit 6 Toren, bis zu einem Platzverweis für Patrick Pfeiffer, bis zu einer sehr starken Choreografie der Darmstädter Fans. Aber angefangen hat das alles sehr früh, nämlich nach gut 15 Minuten, wo Darmstadt mal eben einen Blitzstart legte mit 2 Toren. Und 2-0 führte, das kam so ein bisschen aus dem Nichts, muss sagen, Elversberg war die leicht bessere Mannschaft, aber Darmstadt war eben ein bisschen kaltschnäuziger, vielleicht hatten sie auch ein bisschen Glück, denn es gab vor dem 1-0 gab es eine Ecke, der Ball landete dann bei Akiyama, dieser versuchte es, man kennt es, aus der Distanz, Pfeiffer fälscht die Kugel noch ab aus den Bildern, wird nicht ganz sichtlich, ob er es absichtlich macht oder nicht. Aber daraus gab es dann das 1-0 und ganz witzig, während im Fernsehen noch das 1-0 wiederholt wurde, gab es auch schon das 2-0, denn gute 30 bis 40 Sekunden nach Wiederanpfiff stand es schon 2-0. Elversberg versucht es über einen kontrollierten Spielaufbau Zimmer schied dann mit einem Katastrophenpass, wahrscheinlich zurückgeplant zum Keeper. Hornby antizipiert das, kriegt den Ball und ist frei durch und macht das 2:0 nach, wie gesagt, 16 Minuten. Da dachte man als Darmstädter, geil, jetzt führen sie 2:0 am Böllenfalltor. Samstagabend, das kann doch nur gut laufen. Ja, wäre es halt nicht Darmstadt aus der Rückrunde, die schon viele Punkte nach Führung haben liegen lassen, seit letzte Woche gegen Fürth oder halt auch auswärts gegen Bielefeld. Ja, und so kam es dann, wie es kommen sollte. Elversberg war wenig beeindruckt und hat dann auch früh das 2:1 gemacht, den Anschlusstreffer, wo man Patrick Pfeiffer nicht unschuldig lassen kann, denn er bekommt die Kugel, an sich ist die Szene geklärt. Er müsste die Kugel nur entweder raus zu Liedberg passen oder den Ball wegschlagen, sodass man sich neu formieren kann. Aber nein, Pfeiffer versucht es irgendwie schön spielerisch zu lösen, versucht einen Pass nach vorne und so landet die Kugel freistehend bei einem Elversberger. Der nutzt die Chance und macht zum 2:1 die Kugel rein. Ja, und so stand es dann 2:1 und man hat gemerkt, Darmstadt hat ab da so ein bisschen gezittert oder halt irgendwie mit dem Kopf gespielt im negativen Sinne. Denn es war Unruhe drin, das haben die Elversberger genutzt. Dann kam Rohr zum Abschluss aus gut 20, 25 Metern einfach mal aufs Tor und dieser Ball war sehr fies. Da kann man jetzt schon vielleicht nicht ganz freisprechen, aber der Ball ditscht vorher noch leicht auf, so vielleicht kaum zu halten für Schuhen oder fies zu halten. Und schon stand es 2:2. Und so schnell hat Elversberg aus einem 0:2 Rückstand ein 2:2 gemacht. Und das war es immer noch nicht, denn kurz vor der Halbzeit, in der 44. Minute, ist Mokwa an sich frei durch, kann man sagen, aber da wurde viel drüber diskutiert. Pfeiffer und Mokwa im Zweikampf. Mokwa fällt hin und es gibt glatt rot für Pfeiffer. Ja, und damit war Darmstadt dann einer weniger. Es gab einen Freistoß aus sehr ausschlussreicher Situation. Vorher dann noch gewechselt. Vukotic kam rein. Für den für mich eigentlich starken Furukawa. Ärgerlich für den Jungen. Ich fand ihn in den letzten Wochen auch gegen Elversberg eigentlich ziemlich gut. Und dann kam wieder Vukotic rein, es gab den Freistoß. Und natürlich, bei Darmstadt kommt einfach in dieser Rückrunde gefühlt alles zusammen. Du schaffst es nicht, 2:0 zu Hause zu führen. Du bringst es immer wieder, du schaffst es immer wieder aus Führungen, diese nicht über die Zeit zu bringen. Dann gibt es noch den Platzverweis. Und ja, Vukotic reingekommen, fälscht den Freistoß ab und schon landet das Ding im Netz und es steht 2:3 zur Halbzeit nach einer 2:0-Führung für die Lilien. Ja, da musste sich erstmal geschüttelt werden. Doch, wer denkt, Darmstadt gibt auf, hat sich getäuscht, denn zur zweiten Halbzeit haben, ja, man muss wirklich sagen, die Fans ein Feuerwerk gezündet. Aber ein schönes Feuerwerk, also nicht mit Pyro oder irgendwas reinwerfen. Nein, die haben gezeigt, ey, es geht auch friedlich. Die haben wortwörtlich ein Feuerwerk gemacht, so Silvesterfeuerwerk mäßig, was sehr schön aussah, generell die Choreografien von den Fans, richtig stark, auch von den Elversbergern. Und ja, das hat die Darmstädter auf dem Feld beflügelt, denn sie kamen stärker aus der Kabine. Elversberg war wahrscheinlich selbst ein bisschen überrumpelt, was da gerade abgeht, und ja, Horby dann zum 3:3, zum viel unjubelten 3:3, Vorlage von Isaac Liedberg. Also, da war dann wirklich Feuer drin. Und spätestens dann hat man gemerkt, dass beide Mannschaften auf diesen Sieg gehen wollen. Also, in der ersten Halbzeit war es ja offensiv schon sehr stark bei beiden Mannschaften, aber die zweite Halbzeit, du hattest gefühlt keine Momente, um durchzuatmen, weil ein Ballverlust und es ging sofort nach vorne von beiden Mannschaften. Also eine Verteidigung, wenn man es streng genommen sieht, hat fast nicht mehr existiert. Denn beide wussten, wir brauchen den Sieg, um oben weiterhin dran zu bleiben. Elversberg hätte mit dem Sieg Zweiter werden können. Darmstadt hätte mit dem Sieg auf 53 Punkte kommen können und zumindest die reelle Chance noch haben können auf den Relegationsplatz. Aber beide Mannschaften haben diese Chance nicht genutzt oder nicht nutzen können. Darmstadt ja dann nochmal mit einer sehr guten Möglichkeit durch Akiyama. Wieder ein Distanzschuss, den Nicolas Christoph im Tor von Elversberg wirklich sehr stark hält. Fieser Ball, ein Flatterball, also da muss Christoph wirklich sehr gut zupacken, um den zu halten. Und dann in der Nachspielzeit, dann 90. plus 3, Schuhn und Magica wollen beide zum Ball, sind sich nicht einig, dann geht irgendwie keiner zum Ball. Das nutzen die Elversberger fast zum vierten Tor, aber Magica auf der Linie klärt er diese Kugel noch. Und so steht es dann schlussendlich vielleicht auch leistungsgerecht 3:3. Und ja, also für die zweite Liga war das wirklich eine Eigenwerbung schlechthin. 6 Tore, Offensivspektakel. Die Fans haben wirklich Laune und Lust gemacht. Die haben gezeigt, was es in dieser zweiten Liga einfach zu bejubeln gibt. Und wie gesagt, für beide Mannschaften bringt dieser Punkt eher weniger was. Darmstadt ist damit so gut wie raus, rechnerisch zwar noch nicht, aber ja, man muss sich jetzt wirklich eigentlich damit abfinden, dass man nächste Saison in der zweiten Liga weiterhin bleibt, was nicht schlimm ist. Man hat diese Saison gezeigt, was möglich ist mit einer eingespielten Mannschaft. Und kurz nach Spielende hat man ja dann auch verlauten lassen, dass es in der nächsten Saison mit Paul Fernley als Geschäftsführer Sport und Florian Kohfeldt als Trainer weitergeht, was ich eine für mich auch nur logische Konsequenz finde, wenn man gesehen hat, wie es in dieser Saison lief. Letzte Saison noch um den Klassenerhalt gespielt, jetzt spielt man um den Aufstieg. Also da hat sich schon was entwickelt. Und ein Spieler, den ich auf jeden Fall hervormerken möchte, ist Vukotic. Ja, er hat den Ball abgefälscht zum 2:3, aber dafür kann er eher wenig was. Er springt hoch, an sich macht er alles richtig, aber die Kugel nimmt dadurch halt eine blöde Flugbahn und landet genau im Tor. Aber gerade in der zweiten Halbzeit fand ich Vukotic wirklich sehr, sehr stark. Also das ist wirklich ein Brecher vom Herrn. Der ist defensiv wirklich einer der stärksten für mich Innenverteidiger der zweiten Liga. Der hat 2,01 Meter und fast 100 Kilo schwer. Also da überlegst du dir zweimal auf den Zug zu laufen. Und besonders kurz vor Spielende fand ich eine Szene wirklich ausschlaggebend. Lopez verliert den Ball. Elversberger wäre eigentlich durch. Vukotic packt die Grätsche aus und trifft die Kugel perfekt. Sogar so, dass es noch einen Wurf für Darmstadt gibt. Und anstatt einfach zurückzugehen, klatscht er mit Kohfeldt ein und animiert nochmal das komplette Stadion nochmal richtig laut zu sein. Und das fand ich eine wirklich sehr, sehr starke Szene, weil Vukotic unter Kohfeldt ja eigentlich nicht mehr gesetzt ist. Aber das zeigt einfach diese Verbundenheit, dass du als Spieler, der nicht an sich nicht mehr in der Startelf steht oder sehr selten, dass du nach so einer Aktion zum Trainer gehst und mit ihm zusammen feierst. Das zeigt wirklich eine Verbundenheit, für mich eine der ausschlaggebenden Szenen der Darmstädter in der zweiten Halbzeit. Und Vukotic spielt ja dann auch nächste Woche durch die Rotsperre von Pfeiffer gegen Karlsruhe. Und da bin ich sehr gespannt, wie Vukotic das machen wird. Wurde ja nicht umsonst vom Kicker für die 11. Spieltags berufen. Ja, und ich hoffe einfach nächste Woche gegen Karlsruhe, dass man zusammen mit Vukotic und Furukawa in der Startaufstellung beginnt, weil ich beide wirklich sehr stark finde. Und vielleicht wird es ja dann auch mal was wieder mit einem Auswärtssieg nach knapp 7 Monaten. Ja, wir hören uns dann nächste Woche gegen Karlsruhe. Vielleicht würde ich mit dem ersten Auswärtssieg in der Rückrunde. Also, wir hören uns.
Domes Spieler des Spieltags.
Der Spieler des Spieltags ist für mich Roberts Uldrikes, der Stürmer von Arminia Bielefeld. Roberts Uldrikes wird jetzt wahrscheinlich nicht jedem was sagen, vielleicht auch wenn ihr mehr die zweite Liga verfolgt, aber Roberts Uldrikes hat im Derby gegen Preußen Münster eine gute bis sehr gute Leistung gezeigt. Gerade wie gesagt, im Derby für beide Mannschaften ging es um was. Und schlussendlich konnte Bielefeld das Spiel für sich entscheiden und so einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenhalt sichern. Für Münster wird es jetzt noch schwerer, die Klasse zu halten. Aber es ist rein rechnerisch noch möglich. Und wie gesagt, Roberts Ulrikes, der Lette, hat einen starken Anteil an diesem Sieg. Denn er war so gut wie an allen Toren beteiligt von Arminia Bielefeld. Denn schlussendlich ging das Spiel 2:3 für Bielefeld aus. Und wie gesagt, Roberts Ulrikes war so gut wie an allen Toren beteiligt. Und das, obwohl er jetzt vielleicht nicht der Stammspieler, der Stammstürmer bei Bielefeld ist. Aber ich finde, er hat eine wirklich sehr gute Leistung gezeigt, gerade wie gesagt im Derby. Gerade in so einer Situation, in der Bielefeld so die halbe zweite Liga gefühlt ist, kommen solche Spieler dann vielleicht nochmal mehr aus sich raus. Und er hat halt auch die Stärke und die Physis mit 1,98 und 92 Kilo ist er halt wirklich ein Stoßstürmer vom Herrn. Er macht Bälle fest, er macht die Wege für andere Mitspieler. Gerade vorne im Sturm hat man halt einfach immer wieder gesehen, dass Münster Probleme mit eben so einem Stürmer hatte, wie es Ulrikes ist. Und ich finde immer wieder solche Spieler in der zweiten Liga sehr faszinierend, weil sie halt vielleicht nicht die schnellsten sind, weil sie vielleicht jetzt nicht die passstärksten sind. Aber das sind wirklich solche Spieler, du weißt, auf die ist Verlass. Wenn wir sie brauchen, dann sind sie da. Und so ein Stürmer ist halt Ulrikes. Und das hat er wieder mal gezeigt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er in Zukunft vielleicht sogar bei einem höherklassigen Verein in der zweiten Liga spielen wird. Muss man abwarten, denn später wurde er dann noch für Telalovic ausgewechselt. Aber auf jeden Fall hat Ulrikes ein sehr spannendes Spieler- und Stürmerprofil, was es für den ein oder anderen Zweitligisten bestimmt spannend machen könnte, ihn auf den Zettel zu haben. Also sagt für mich Spieler des Spieltags.
Der helle Pfiff der Woche.
Der helle Pfiff der Woche geht diesen Spieltag an Konrad Ulthafer, dem Schiedsrichter der Partie Karlsruhe gegen Hannover, wo sich Hannover 96 schlussendlich mit 3:1 durchsetzen konnte und somit weiterhin im Kampf um den Aufstieg mitspielen kann. Man ist jetzt Tabellendritter, ein Punkt nur hinter dem Tabellenzweiten. Also für Hannover 96 geht es weiterhin um die Bundesliga. Für Karlsruhe ja, geht es um nicht mehr wirklich viel. Man ist weder oben beteiligt noch unten beteiligt. Man ist halt so im Mittelfeld der Tabelle. Also für die ging es halt auch nicht mehr um viel. Und das hat man auch so ein bisschen bei dieser Partie gesehen. Hannover wollte es halt einfach mehr. Und Konrad Ulthafer hat dabei eine gute bis sehr gute Partie geleistet. Es war jetzt vielleicht nicht die Partie mit dem Nonplusultra-Fußball, wo es vielleicht wirklich um alles geht, sei es im Abstiegskampf, wie zum Beispiel bei der Partie Münster gegen Bielefeld oder im Kampf um die Bundesliga, wie beim Spiel Schalke gegen Paderborn. Aber ich finde, gerade bei solchen Spielen lassen sich manche Schiedsrichter doch so ein bisschen locken. Aber Konrad Ulthafer hat das nicht getan. Ich fand, er hat bei beiden Mannschaften eine faire Leistung gezeigt, was die Zweikampfbewertung angeht. Ich fand jetzt nicht, dass er für die eine Mannschaft mehr gepfiffen hat als für die andere. Und ja, dementsprechend gab es auch nur eine gelbe Karte für Karlsruhe und eine gelbe Karte für Hannover. Also auch da alles relativ friedlich klären können mit den Spielern. Es gab ein paar Unterbrechungen, aber Konrad Ulthafer hat das gut regeln können. Er hat sich da auf keine größeren Diskussionen eingelassen. Und dementsprechend auch eine Partie von Anfang bis Ende gut und souverän runtergeführt. Das muss man auch mal hervorheben. Das ist ja die letzten Wochen sowohl in der Bundesliga als auch in der zweiten Bundesliga nicht immer so gelaufen. Und dementsprechend ist es immer schön, so eine souveräne Leistung wie von Konrad Oldhafer zu sehen und dementsprechend verdient der Hellpfiff der Woche.
Hey Leute, ich hab da wieder was richtig Tolles für euch. Ihr seid Single oder eure Freunde sind Single und Dating-Apps frustrieren euch einfach nur noch? Dann habe ich hier die Lösung für euch. Das neue Show-Konzept kennt ihr schon, erfunden in Köln, mittlerweile deutschlandweit zu finden. Und hier stellen eure Freunde euch dann per PowerPoint-Präsentation vielen Single-Leuten vor. Keine Angst, es ist ein Safe Space dort. Nebenbei gibt es auch noch leckere Getränke und einige weitere schöne Extras. Also schaut in die Shownotes und kauft euch Tickets für die nächste Version von Kennt ihr schon, bald auch in eurer Stadt.
Und damit sind wir also schon wieder am Ende dieser wunderbaren Tornets-Folge angekommen. Aber natürlich kann ich euch nicht entlassen, ohne euch dann halt auch die 11 Tornetzer, unsere Tornets Top 11 in Liga Nr. 2 für den 31. Spieltag vorzustellen. Im 4-3-3-System, im Tor, im Kasten, der Kastenmeier, Florian Kastenmeier, Keeper von Fortuna Düsseldorf. In der Viererkette links Tim Handwerker von Arminia Bielefeld und rechts Maximilian Wittek, eigentlicher Linksverteidiger. Ich habe ihn auf rechts als inversen Außenverteidiger geschoben vom VfL Bochum. In der Innenverteidigung Maximilian Rohr von der SV Elversberg und Elas von Eintracht Braunschweig. Auf der 6 Korbutz, der Kapitän von Arminia Bielefeld. Die offensiven Halbpositionen übernehmen dann Lukas Petkoff von der SV Elversberg und Dejan Lubicic, Doppelpacker vom FC Schalke 04. Und vorne der Dreiersturm aus Ulrikes von Arminia Bielefeld, Hofmann vom VfL Bochum und Fraser Hombi von Domes Darmstädtern. Das waren sie also, die 11 Tornetzer des 31. Spieltags. Grafisch natürlich nochmal zu sehen bei uns auf unserem TikTok-Account, auf YouTube und auch auf Instagram. Alle diese Social-Media-Kanäle natürlich wie immer auch in den Shownotes verlinkt. Damit sind wir also schon angekommen am Ende dieser Folge. Ich wünsche euch eine sonnige und erfolgreiche Woche und wir hören uns dann am kommenden Montag wieder, wenn es wieder heißt Tornetz, der zweite Fußball-Bundesliga-Podcast mit eurem Host Jan Klein-Resing. Ciao, tschüss, gehabt euch wohl.